Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner ist wohl bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Niedersachsens Ministerpräsident Weil fordert neue Regeln für den Umgang mit Wölfen. Und im Heidekreis bei Munster bereiten Experten einen gefährlichen Einsatz vor, um große Mengen an Munition zu bergen. Vor 2 Monaten hatte die berüchtigte Söldnergruppe Wagner einen Aufstand gestartet. Gegen die russische Militärführung, aber auch gegen den Kreml und Präsident Putin. Wagner-Chef Prigozhin hatte das damit begründet, dass seine Truppe für die Angriffe auf die Ukraine nicht gut genug gerüstet war. Die Wagner-Gruppe hatte Russland bei diesen Angriffen unterstützt. Der Aufstand war schnell wieder vorbei, Prigozhin in Belarus im Exil. Und viele haben sich dann gefragt, ob der das Ganze überlebt. Jetzt ist in Russland ein Flugzeug abgestürzt, kurz nach dem Start in Moskau. Alle 10 Passagiere sollen tot sein und einer von ihnen soll Prigozhin gewesen sein. Die Frage dazu an den Russland-Experten Gerhard Mangott. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass Prigozhin tatsächlich in der Maschine war?
Nun, ich halte es für sehr wahrscheinlich, aber wir haben keine Gewissheit darüber und werden darüber auch keine Gewissheit haben. Aber es ist schon auffällig, dass Wagner-nahe Telegram-Kanäle den Tod vermeldet haben. Und sie würden das nicht tun, wenn sie nicht Belege dafür hätten. Außer man glaubt der Verschwörungstheorie, dass das alles nur inszeniert war, um Prigozhin das Untertauchen zu ermöglichen. Ich selbst glaube aber nicht daran. Ich glaube, ja, Prigozhin war an Bord und ich denke, es war ein staatlicher Auftragsmord.
Was macht Sie da so sicher?
Nun, es hat sich eigentlich schon mit der Meuterei durch Prigozhin und die Gruppe Wagner am 23. Juni abgezeichnet, dass dieser das nicht unbeschadet überleben werden kann. Denn Putin wurde damals eine Schwäche attestiert, einen gewissen Kontrollverlust hat man ihm nachgesagt. Und es war klar, Putin würde diese Schwäche nicht ablegen können, wenn er Prigozhin, den er ja als Verräter bezeichnet hat, nicht liquidieren würde. Und das ist mit einiger Verspätung passiert, gut vorbereitet. Wirtschaftlich wurde das Imperium Prigozhins schon zerschlagen. In den Staatsmedien wurde Prigozhin diskreditiert und jetzt also der letzte Akt in diesem Drama.
Inwiefern wird sich das aus Ihrer Sicht klären lassen?
Nun, selbst wenn russische offizielle Stellen sagen, Prigozhin sei unter den Opfern, ist das für uns auch noch keine Sicherheit und kein Beleg. Das kann eben alles falsch behauptet werden, aber die Wahrscheinlichkeit spricht doch dafür, dass es ein erfolgreicher Auftragsmord war.
Und inwiefern kann der russische Präsident Putin da dann wieder den Gesichtsverlust ausgleichen, wenn er nicht ausdrücklich sagt, jawohl, den haben wir abgeschossen?
Nun, er braucht es nicht sagen und er würde es auch nicht sagen. Es genügt, dass die meisten vermuten, dass es ein Auftragsmord angeordnet durch Putin war. Es ist das auch ein Signal an die Zweifler in der Führungsriege, dass sich niemand gegen Putin stellen darf, ohne mit schweren Konsequenzen rechnen zu dürfen. Also ich denke, wenn es ein Auftragsmord war, dann hat er diese Autorität Putins zumindest für eine gewisse Zeit wieder deutlich gestärkt.
Der Russland-Experte Gerhard Mangott bei NDR2. Und da gucken wir auch noch drauf. Weltweit haben Politiker schon auf den möglichen Tod Prigozhins reagiert. US-Präsident Biden hat sich dabei wenig überrascht gezeigt. Bundesaußenministerin Baerbock hat aber vor Spekulationen gewarnt. Hans-Joachim Viehweger, NDR 2 Berlin.
Der Vorfall unterstreiche aber, dass eine Diktatur, die auf Gewalt aufgebaut sei, eben auch intern nur Gewalt kenne. Gegenüber dem Deutschlandfunk verwies die Grünen-Politikerin auf das Vorgehen Russlands gegenüber Oppositionellen. Menschen seien aus dem Fenster gefallen oder vergiftet worden. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann sieht einen klaren Zusammenhang mit dem Putschversuch Prigozhins. Dass dieser seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen würde, davon sei auszugehen gewesen.
In Japan wird seit heute aufbereitetes radioaktives Wasser ins Meer geleitet. Das Wasser stammt noch aus dem zerstörten Atomkraftwerk Fukushima. Laut der japanischen Regierung und dem zuständigen Betreiber TEPCO soll die Aktion unbedenklich sein. Umweltschützer und viele andere Staaten bezweifeln das. In Deutschland leben mittlerweile rund 1500 Wölfe. Jeder dritte davon in Niedersachsen, vor allem an der Küste und in der Heide. Das ist vor allem für die, die Weidetiere halten, ein großes Problem. Die Wölfe haben zum Beispiel schon etliche Schafe gerissen. Ministerpräsident Weil hat deswegen mit Bundesumweltministerin Lemke gesprochen. Die Wölfe stehen ja unter Artenschutz. Weil will aber erreichen, dass man die Tiere umsiedeln oder zur Not auch abschießen kann, da wo es besonders viele gibt. Die Kollegen von NDR Info haben mit ihm darüber gesprochen. Und da ging es um die Frage, ob es denn nicht reicht, wenn man die Nutztierhalter finanziell entschädigt oder unterstützt, auch zum Beispiel um höhere Zäune zu bauen. Das greift für Weil aber zu kurz.
Naja, also zum einen sind eben auch Schafe, Rinder, Pferde Lebewesen. Und zum anderen ist es so, dass diese Tiere für ihre Halter, also zum Beispiel die Schafe für die Schäfer, ja nicht nur Wirtschaftsgüter sind. Da gibt es ein Verhältnis. Und deswegen wehre ich mich ein bisschen dagegen, als ob das eine reine finanzielle Diskussion wäre. Da geht es um mehr. Und wenn das Sicherheitsgefühl ernstlich bedroht ist, dann muss man das als Politiker auch wirklich mit aufnehmen. Und auch so darf man unseren Vorstoß verstehen.
Und Weil hat auch gesagt, was dann jetzt bei dem Gespräch mit Bundesumweltministerin Lemke rausgekommen ist.
Wir haben ausführlich gesprochen über die Situation in Niedersachsen. Und was wir von der Bundesregierung uns wünschen, ist, dass wir ein flexibleres System bekommen. Bislang ist es nämlich so, da müssen die sogenannten Problemwölfe identifiziert werden, genetisch nachgewiesen werden, das müssen Wiederholungstäter sein. Und alles das, das passt in der Praxis nicht mehr. Also wir müssen auch tatsächlich in solchen Situationen, wo es zu heftigen Nutzungskonflikten kommt, als Staat handlungsfähig sein. Und da bin ich auf offene Ohren gestoßen. Die Bundesministerin will noch im September eigene Vorschläge auf den Tisch legen. Und dann wird die Diskussion sicherlich weitergehen und an der werden wir uns aktiv beteiligen.
Wünsche sind gut, Vorschläge auch. Dazu die Frage an Katharina Seiler, NDR 2 Berlin. Was will Umweltministerin Lemke aber dann jetzt auch tatsächlich daraus machen?
Konkret konnte das die Bundesumweltministerin noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall soll es einfacher werden, Problemwölfe abzuschießen. Das heißt, die Vorschriften zum Umgang mit dem Wolf sollen praxistauglicher werden, sagt Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Mein Ziel ist es, dass wir in der Praxis zu Verbesserungen kommen, die tauglich sind für die Menschen, die vor Ort Herdenschutz, Wolfsschutz vereinbaren müssen und dass wir das schnellstmöglich umsetzen.
In 2 Wochen will sich Lemke mit den anderen Bundesländern treffen, um das Thema zu diskutieren. Anschließend will sie Vorschläge machen.
Danke, Katharina Seiler, NDR 2 Berlin. Detlinger Teich, das klingt nach einem idyllischen kleinen Gewässer, vielleicht zum Baden oder Bootfahren. Tatsächlich ist die ehemalige Kiesgrube im Heidekreis bei Munster ein Grab für Granaten, Munition und jede Menge Giftmüll. Keiner kann sagen, wie viel davon in dem geschätzt 30.000 Kubikmeter großen Gebiet gelandet ist. Das ist nirgendwo vermerkt und auch das macht den Fall so besonders und ja auch gefährlich. Experten sollen das ganze Zeug da jetzt nach und nach rausholen und die Grube sanieren. Eine von ihnen ist Viktoria Petermann. Auch wenn der Job riskant ist, kann sie es kaum abwarten und ab heute übt sie den Einsatz zusammen mit anderen.
Wir haben ja wirklich hier den goldenen Erfahrungsschatz, das goldene Ü-Ei, das wir jetzt hier als Kampfmittelräumer ausgraben dürfen.
Das, was Petermann als goldenes Überraschungsei bezeichnet, ist eine große Menge von Armeekampfstoffen. Der ehemalige Teich in der Nähe von Munster gehörte zu einem Gebiet, in dem früher Sand abgebaut wurde. Die Wehrmacht entsorgte hier Kampfstoffbomben, die britische Armee kippte weitere Kampfstoffe dazu und in den 50ern nutzte auch das Bombenräumkommando die Grube, bevor sie 1952 zugeschüttet wurde. Listen oder genaue Angaben, was dort im Boden liegt, gibt es nicht. Die Ergebnisse einer Probebohrung von 2019 lassen erahnen, was dort liegt.
Wir haben ja 2500 Granaten rausgeholt, wo jeweils immer Milligramm oder Gramm ausreichen, um Menschen zu töten. Also es ist schon eine große Fracht.
Das sei europaweit einmalig, sagt der Projektleiter Friedrich Wilhelm Otte. Die Halle über dem Detlinger Teich ist so groß wie 2 Fußballfelder. Angeschlossen sind weitere Hallen, Schleusen und eine Luftreinigungsanlage. Es gibt einen extra angefertigten Bagger und ein dauerhaft anwesendes medizinisches Team für den Notfall. In den kommenden Wochen wird genau das geübt. Rettungsabläufe, das Bergen der Granaten, aber auch das An- und Ausziehen der Schutzkleidung. Wenn es hier wirklich losgeht, muss jede ausgegrabene Granate einzeln geröntgt werden. Dann muss sie an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen gemeldet werden, bevor sie vernichtet wird. Lange Zeit wollte keiner wissen, was unter dem Schutt verborgen ist. Am Ende konnte sich die Bürgerinitiative um Dietrich Wiedemann durchsetzen.
Ich bin froh, dass es anfängt, denn diese Granaten sind für mich Metallhülsen voller Gift. Und die werden irgendwann löcherig und dann haben wir ein riesen Umweltproblem. Und es ist im Grunde letzter Augenblick, dass hier diese Bergung beginnen kann.
Rund 85 Millionen Euro wird die kosten. Bund und Land haben sich die Kosten aufgeteilt. Mindestens 5 Jahre sind für die Bergung der Granaten eingeplant.
Infos aus Munster von Tabea Panda.
Und das war Katrin Schlass.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.